Heute zu Gast im Podcast Christian Jerusalem, Geschäftsführer und Founder von WiseForce Advisors.
Einer unserer Kunden hat mir mal gesagt, ach, jetzt verstehe ich, was ihr da macht. Ihr verbindet die Umdrehung der Jüngeren mit dem Drehmoment der Älteren. Und dieses Bild finde ich so treffend. Zwei Dinge, die physikalisch nicht zusammenpassen, bringt man aber hier zusammen. Und da ist tatsächlich der größte Impact oder die größte Wertschöpfung zu sehen.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Der aktuelle Podcast ist extrem spannend. Es geht nämlich diesmal nicht um Gen Z und die jungen Fachkräfte, sondern es geht um das Thema Fachkräftepotenziale von der anderen Seite. Wie kann man denn die Alterskohorte 50 plus, die in den nächsten Jahren nochmal enorm zunehmen wird, angesichts des demografischen Wandels, viel stärker, viel besser nutzen, da mehr Engagement schaffen und damit auch das Performance von Unternehmen steigern. Und wer da jetzt Lust hat oder beziehungsweise sich auch vielleicht selbst ertappt oder angesprochen fühlt im eigenen Unternehmen, der soll unbedingt mal reinhören. Absolut hörenswert. Und jetzt let's go, ab in den Podcast. Hi, schönen guten Tag und Grüße rüber nach Düsseldorf, Christian.
Herzlichen Dank, Lukas. Schön, dass wir zusammen sind.
Ich freue mich, mit dir heute über ein Thema zu sprechen aus einer Perspektive, die aus meiner Sicht oftmals zu kurz kommt in der Diskussion, wenn es rund um das Thema Fachkräfteengpässe geht und wo sind noch Potenziale offen und verfügbar. Und zwar über das Thema Integration und beziehungsweise Schöpfen der Potenziale und Ausnutzen der Potenziale von älteren Beschäftigten. Ein Thema, mit dem du dich jetzt seit einiger Zeit sehr intensiv beschäftigst. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich einfach nochmal gern sagen, gib nochmal rüber zu dir. Sag doch einfach nochmal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, was du bisher so gemacht hast und ein bisschen zu deinem beruflichen Background.
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich zurückgeschaut, gut 25 Jahre beruflich mit der Frage beschäftigt, wie gut sind eigentlich Führungskräfte und Organisationen, in welchem strategischen Kontext und wie kann man Personen und Organisationen entwickeln. Und was mich immer so begleitet hat, war eigentlich die Frage, wer schafft eigentlich Impact und was macht Impact eigentlich wann und wie aus? Und über diese Zeit ist eine Sache, startete als kleine Beobachtung und wurden mir dann immer klarer, nämlich die Frage, wie wertet man eigentlich Erfahrungswissen bei dieser ganzen Frage? Ne? Also wer hat welchen Impact und ist wie produktiv? Und mir fiel auf, dass das ein bisschen nach hinten gerückt war. Und das hatte mich dann so umgetrieben, dass ich tatsächlich dann vor gut 3 Jahren entschieden habe, das zum dem Gegenstand meines beruflichen Tuns zu tun. Und so ist WiseForce Advisors entstanden.
Genau, und jetzt kann man ja fast sagen, du hast dann ein Startup sozusagen gegründet, das sich jetzt wirklich fokussiert auf eine bestimmte Nische im Bereich der Fachkräfte, Potenzialschöpfung, kann man sagen, und Nutzen von Fachkräftepotenzialen. Und vielleicht, bevor wir eben einsteigen, du hast gerade beschrieben, wie du zu dem Thema gekommen bist. Nochmal 2, 3 Sätze, bevor wir erst nochmal so einen Rundumblick machen über die empirische Faktenlage, was WiseForce denn tatsächlich macht und was so das Ziel von WiseForce ist.
Wie du gerade sagst, WiseForce ist ein Startup, ein Beratungsunternehmen. Und wir verkaufen das Versprechen an Unternehmen, dass wir die Belegschaft 50 plus letztlich produktiver machen. Und dass wir das zweite Versprechen, was damit verbunden ist, dass bei dem Umsetzen von strategischen Plänen oder großen Veränderungen etwa 25% dieser 50-plus-Generation letztlich das Zünglein an der Waage sind, wenn diese Transformation oder wenn diese Strategie erfolgreich umgesetzt werden soll.
Und jetzt habe ich ja am Anfang auch gesagt, ist eigentlich ein Thema, das leider, und ich glaube, aber was heißt leider, ich glaube, die meisten Unternehmen werden gar nicht mehr drum rumkommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In den letzten Monaten, Jahren hört man ja eigentlich immer nur Vorträge eben über die ganz junge Generation, wie ticken die, was machen die, wie kann ich die einbinden, und es scheint eigentlich in der Diskussion immer nur um die Jungen zu gehen, aber wenn man sich wirklich mal anguckt, und jetzt schauen wir gleich mal in die demografische Entwicklung eben rein, wie die sich denn so weiterentwickelt, und ich meine, das ist ja ein relativ einfach vorgezeichneter Trend, der schon vor Jahren begonnen hat. Also ich habe selbst auch mal ein bisschen zurückgeguckt. Also ich habe schon vor 10 Jahren Vorträge zu der demografischen Entwicklung gehalten. Das Problem ist nur immer, und das wissen wir halt eben auch in der Volkswirtschaft oder in der Wissenschaft, so inkrementelle Veränderungen werden praktisch kaum wahrgenommen, sondern erst dann, wenn der Schmerz groß genug ist, dann merkt man es und dann setzt man sich in Bewegung. Und dann ist es leider aber oftmals schon sehr spät zumindest. Ich sage jetzt mal nicht bewusst zu spät. Aber Fangen wir mal mit dem demografischen Wandel an. Also ich beschreibe es meinen Studenten, vielleicht bevor du gleich mal sagst, wie das bei deinen Unternehmen oder den Partnern, mit denen du arbeitest, auch wahrgenommen wird. Immer schön, früher hat man ja so diese Pyramide gehabt, diese Demografie-Pyramide. Und ich sage jetzt bei meinen Studenten immer, weil es schön plakativ klingt, ist so mehr ein Dönerspieß mittlerweile, wo die Kohorten einfach nach oben rutschen. Und das bedeutet natürlich weniger Leute auf dem Arbeitsmarkt und natürlich gleichzeitig mehr ältere Beschäftigte dann in den Kohorten 50 plus. Oder vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz reflektieren.
Ja, also ich bin selber Vater von 3 erwachsenen Kindern. Also insofern bin ich sehr dafür, dass man die Jungen fördert. Aber in unserem Zusammenhang gesprochen ist es so, dass die ganz große Kunst ist, das Wissen und die Fähigkeit von jüngeren Mitarbeitern und das Wissen und das Können von älteren Mitarbeitern kunstvoll miteinander zu verbinden. Also das muss im Grunde genommen das Endziel sein. Und Wiseforce tritt halt an und sagt, wir fokussieren uns jetzt mal auf das obere Ende der Alterspyramide und sucht nach Wegen, was kann man tun, um Mitarbeiter effektiver, produktiver, zufriedener zu machen und deren Erfahrungswissen, wie gerade schon gesagt, viel besser nutzen in dem Umsetzen oder Betreiben des jeweiligen Unternehmenszwecks.
Ja, also sprichst es gerade an, das ist ein Thema, das greifen wir auf jeden Fall ja gleich nochmal auf, ist auch das Thema Multigenerational Teams. Wie manage ich die? Weil das ist schon natürlich, denke ich mal, die Key-Challenge dann, die beiden Kohorten zusammenzubringen, die doch über, sag ich mal, zum Teil unterschiedliche Präferenzen verfügen, unterschiedliche Kompetenzen und Stärken mitbringen. Aber ich glaube, wenn man sich's mal im Detail anguckt, passen die doch irgendwie ganz gut zusammen. Aber es wird leider oftmals nicht gemacht. Wenn du jetzt mal so reinblickst in die Arbeit mit den Unternehmen, mit denen du arbeitest, beziehungsweise so mal die große Landschaft, ist das Thema tatsächlich aus deiner Sicht, wenn du jetzt das sagen würdest, schon so bearbeitet und so präsent, wie es denn tatsächlich ist?
Also das Interessante ist, wenn man Unternehmen auf dieses Thema anspricht, dann kriegt man 2 Antworten. Die erste Antwort ist, ja, das Thema ist wichtig. Und das Thema ist aber bei uns noch nicht so dringend. Und dann sind wir mitten im Thema. Mhm. Die große Kunst muss darin liegen, jetzt das, was als wichtig anerkannt oder wichtig gesehen wird, auch tatsächlich in den Organisationen dringend zu machen. Und was wir erleben, ist, dass es für diese Frage zunächst kein Muster in den Unternehmen existiert. Ach, du sprichst hier über ein Generationsthema. Naja, dann gehst du zu der Person und dann haben wir doch den Prozess etabliert und dann fahrt ihr den Prozess. Das gibt es nicht. Es gibt ja keinen Head of Age Management oder so. Jedes Unternehmen hat da einen eigenen Weg, den sie erstmal kreieren müssen. Das ist schon mal die erste Hürde. Also nach Bewusstseinsbildung ist das erste, kommt das zweite, ja, wer soll sich denn darum kümmern? Und dann kommt die ganze dritte Frage erst, wie wollen wir das denn jetzt tatsächlich ausrollen? Dazu kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Mhm. Aber in der Masse der Organisation ist es tatsächlich so, dass es diffus wahrgenommen wird als Problem. Wenn man sie darauf stößt, und das ist ja Teil unseres Tuns, ist die Antwort in der Regel sehr positiv. Oh ja, das ist wichtig, hilf mir, das zu strukturieren.
Also du sagst es ja gerade richtig. Es wird aber schon in der Regel auch als Problem wahrgenommen. Also das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum es ganz wichtig ist, dass wir jetzt auf jeden Fall mal hier drüber sprechen, aber ihr auch intensiv mit dem Thema arbeitet, weil ihr versucht ja genau die Kehrseite nach vorne zu rücken und zwar auch nicht irgendwie aus altruistischen Gründen, sondern rein, weil es eine Faktenlage ist. Wenn man es schafft, die Potenziale besser zu nutzen, die faktisch da sind und mit denen man arbeiten wird, dann steigt auch am Ende des Tages die Performance von Unternehmen. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Man kann das sogar quantifizieren. Also wir gucken uns das immer sehr genau an und die Ergebnisse, die wir bekommen, liegen etwa zwischen 10% und 15% der Lohnsumme derjenigen, die an unseren Programmen teilnehmen, in Produktivitätssteigerung. Das ist sehr, sehr viel.
Ja, und jetzt jedes Jahr. Ja, das ist der Hammer. Also das ist natürlich schon ein Wahnsinnspotenzial, das da irgendwie begraben liegt, beziehungsweise das nicht genutzt wird. Wenn man jetzt aber nochmal guckt, wir sprechen jetzt ja dann praktisch über die Altersgruppe 50 plus und jetzt könnten ja Unternehmen erstmal sagen, so wie du, naja, ja klar, wird es ein Zukunftsthema für uns sein, aber so ein Problem ist es ja noch gar nicht wirklich. Aber ihr stellt schon fest, dass es ein massives Problem ist, weil es gibt ein Phänomen, ich habe bei euch in ein paar Unterlagen auch gelesen, ihr nennt es The Drift, die, sage ich mal, ziemlich fatal sind und dazu führen, dass diese Potenziale, die da sind, eigentlich Schritt für Schritt weniger genutzt werden. Und gerade da muss man ansetzen, so habe ich es auf jeden Fall verstanden.
Genau, also der Begriff The Drift, der englische Begriff, soll zeigen, dass Leute so langsam sich wegbewegen von dem Kern des Unternehmens, in dem Maße, wie sie sich selber nicht mehr integriert fühlen, nicht eingebunden und gefragt sind. Und jetzt in der Beobachtung passiert da was, im Grunde genommen was Tragisches. Die Unternehmen machen das nicht vorsätzlich. Es gibt aber so ein Narrativ in den Unternehmen, das da heißt, mit 50 bist du austrainiert, du machst deinen Job, ich schätze dich als Mensch, aber ich investiere nicht mehr wirklich in dich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und dann greift die Biologie auf der anderen Seite, nämlich des Älteren, der zunächst mal mit seinem zunehmenden Älterwerden alleine gelassen ist. Ganz normal, das ist nicht die Schuld des Unternehmens, das ist die Biologie, die da tickt. Wenn aber jetzt beides zusammenkommt, ist die Konsequenz sehr häufig die, dass die betroffenen Mitarbeiter dann sich zurückziehen. Ich mache meinen Job, aber die Extrameile gehe ich nicht. Die Extrameile könnte darin bestehen, dass man sagt, mit offenem Auge nutze ich mein Erfahrungswissen jetzt ganz gezielt, um diese oder jene Spezialaufgabe zu erledigen oder an einer Transformation mitzumachen oder die Digitalisierung mit voranzutreiben oder was auch immer das Thema ist. Das machen Sie nicht. Und die Beobachtung, die man dann machen kann, führt eben dann zu diesem Wegdriften.
Also das, ja, genau. Das ist praktisch dann die eigene Wahrnehmung, die irgendwie einen zu dem Schluss kommen lässt, ich bin hier gar nicht mehr so richtig gebraucht, beziehungsweise, naja, die ganzen Jungen kommen ja jetzt nach. Irgendwie kümmert man sich ja ohnehin stärker um die. Und dann kommt da auch noch neue Software. Da bin ich jetzt sowieso nicht mehr so stark und da. Also irgendwie läuft das Ganze so ein bisschen davon und ich habe doch jetzt hier so viel gemacht, aber irgendwie werde ich gar nicht mehr so richtig gebraucht. Und eigentlich, wir hatten es ja schon mal im Vorgespräch, glaube ich auch, es ist ein totaler Quatsch, weil den Prozess, wenn man einfach anders aufzieht, kann man das wunderbar miteinander verknüpfen. Ja.
Einer unserer Kunden hat mir mal gesagt, ach, jetzt verstehe ich, was ihr da macht. Ihr verbindet die Umdrehung der Jüngeren mit dem Drehmoment der Älteren. Und dieses Bild finde ich so treffend. Zwei Dinge, die physikalisch nicht zusammenpassen, bringt man aber hier zusammen. Und da ist tatsächlich der größte Impact oder die größte Wertschöpfung zu sehen.
Mhm. Also wir hatten sie, ich finde immer, das Schlimmste ist, wenn jemand zu mir sagt, naja, mich betrifft das ja nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich so auch der Kernsatz, der bei euch auch da oder der grundsätzlich alle Alarmglocken in die Bereitschaft setzen müsste, oder?
Ich würde das... Ja, die Frage ist, wo kommen denn Sätze und solche Reaktionen, wo kommen die denn eigentlich her? Die kommen, das ist eine Abwehrhaltung letztlich. Und das ist eine Reaktion aus diesem Drift. Und sprechen wir beide jetzt mal gleich in den Lösungen dahinter. Und die Lösung ist im Grunde genommen die, dass man in den Unternehmen jetzt verstehen muss, wie verändert sich eigentlich derjenige, der älter wird? Der verändert nämlich seine Werte und sein Verhalten, die Einstellung zur Arbeit. Aber das Wissen bleibt gleich. Und wenn ich das miteinander verbinden kann, spreche ich denjenigen in seiner Kernkompetenz an und in seinem Stolz. Und dann vollzieht sich etwas, was man neudeutsch immer mit Mindset Change bezeichnet. Und dieses neue Denken, was man da auslöst, führt letztlich zu dem Mehr an Impact und an Produktivität. Darum geht es im Kern.
Ich wollte es gerade sagen, weil spannend ist ja tatsächlich, ihr habt sogar einen Innovationspreis gewonnen, Innovators Award vom DDW. Und jetzt könnte man sich ja tatsächlich fragen, na ja, klar, die Leute wissen, oder die Unternehmen wissen, dass die Belegschaft älter wird und dass man mit den Älteren arbeiten muss, ist ja auch klar irgendwie. Wo kommt da die Innovation her? Du hast es, glaube ich, jetzt gerade schon mal angedeutet. Und ihr habt auch einen wunderschönen Satz, der ist so, und du hast es, glaube ich, auch schon gesagt, diese Veränderung des Narrativs des Alters und alles, was praktisch dann damit zusammenhängt und dann die strategische Umsetzung. Aber vielleicht kannst du nochmal ausführen, wo denn, du hast es ja auch schon gepitcht sogar, wo denn das Innovative ist bei dem Ansatz.
Im Kern ist das Innovative, dass man den Zusammenhang versteht, wie altersbedingte Verhaltensänderung und Impact erhöhen in den Unternehmen oder Produktivitätssteigerungen in den Unternehmen zusammenhängt. Den Zusammenhang klar zu erkennen und einem unternehmensberatenden Prozess zu unterlegen, das gibt es tatsächlich noch nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass das der Grund war, warum wir hier relativ weit vorne gelandet sind.
Und es ist ja tatsächlich die Wahrnehmung, die veränderte Wahrnehmung weg von dem Problem hin zum Potenzial und zu dem Innovationspotenzial und zur Chance. Und vielleicht kannst du einfach mal ein paar Sätze so erzählen, wie sieht euer Programm aus, wie arbeitet ihr dann mit Unternehmen und eventuell auch ein paar Geschichten, wie denn das konkret schon aussieht, mit welchen Partnern ihr da unterwegs seid, sodass man ein bisschen mal einen praktischen Einblick bekommt.
Okay, also ich hatte ja eingangs gesagt, also wir beraten Unternehmen und das Erste, was wir typischerweise tun, wir helfen denen zu verstehen, wo steht ihr mit dem Thema eigentlich. Das hat etwas mit Ausgangsmessung und Bewusstsein und mit Planerstellung zu tun. Ganz einfach, wo steht ihr? Wie sage ich, bewusst und was könnte man machen? Das ist der Teil 1. Der Teil 2 ist, sich mit der Gruppe der 50 plus Belegschaft, wenn man so will, tatsächlich zu beschäftigen. Das muss man sich vorstellen, das ist eine Art Personalentwicklungsmaßnahme, durch die man Personen führt. Das wird dann so in Gruppen zusammengebracht, diese Teilnehmer, in Kohorten nennen wir das. Und dieses Programm hat im Grunde genommen drei Phasen. Eine erste Phase ist, dass wir mit jedem Einzelnen eine Art Assessment durchführen. Wo stehst du heute mit dem Thema, mit dir und deinem Berufsweg? Wie kannst du dir perspektivisch was nach vorne vorstellen? Das hat nur etwas damit zu tun, eine Bewusstseinsbildung zu schaffen und eben eine Ausgangslage, eine Ausgangssituation zu messen. In dem zweiten Schritt geht es um einen zentralen Workshop, wo alle in dieser Gruppe teilnehmen. Und da geht es darum, jedem Einzelnen das Gefühl zu erarbeiten zu lassen, jeder für sich. Was ist denn die Vorstellung davon und wie ist sie geprägt, wie mein Berufsweg in der Firma, in der ich jetzt bin, nach vorne aussehen soll? Die erarbeiten eine bildhafte Vorstellung von Inhalt und Wertschöpfung und Wertbeitrag in dem Unternehmen nach vorne gerichtet. Das ist eine spezielle Methode, die wir da anwenden. Und die führt eben dann bei jedem Einzelnen zu diesem Ergebnis, wenngleich das ein Gruppenformat ist. Und dann gibt es eine dritte Phase und hier geht es darum in zwei Schritten. Der erste Schritt ist, die ganzen Ergebnisse aus den beiden vorhergehenden Schritten zusammenzubringen in einem Plan, wenn ihr den Impact-Plan. Da steht nämlich drin, das sind die Schwerpunkte, die möchte ich setzen in der Zukunft. Und folgenden Impact will ich damit erreichen. Ich will, dass Kosten reduziert werden, Durchläufe erhöht werden, besserer Kundenservice erreicht und. Hängt natürlich von der Rolle ab. Und in dem zweiten Teil dieses Implementierungsschrittes, wenn Sie so wollen, geht es eben darum, dass die Umsetzung dieses Planes gezielt begleitet wird. Und zwar sehr systematisch. Wir wollen sicherstellen, dass das nicht eine Eintagspflege ist. Hier, jetzt macht man ein Assessment und guckt mal, was könnte so schön, sondern dass da tatsächlich ein Plan entsteht mit Zielen, die dann über die Zeitachse umgesetzt werden. Weil nur dann komme ich dahin, was ich eigentlich will. Nämlich, dass diese Gruppe 50 plus, die 25-30% der Belegschaft ausmacht, muss man sich mal vorstellen, tatsächlich zu einem Katalyst wird, wenn man so will, für die Umsetzung von Unternehmenszielen. Das ist das Programm, was wir da machen.
Und Als ich mich damit schon mal beschäftigt habe, im Voraus auch, war für mich natürlich auch die große Frage, und du hast es gerade schon fast beantwortet, sowas kannst du natürlich nicht nur einmal aufsetzen und dann ziehst du es einmal durch und dann verpufft es, sondern sowas muss im Grunde ja auch so verankert sein, dass es durchgehend gelebt wird und vor allem auch von verschiedensten Ebenen gelebt wird. Und ihr arbeitet natürlich intensiv mit der Gruppe der 50+, was ganz wichtig ist, um dieses Mindset zu verändern. Das hast du ja gerade auch mehrfach beschrieben. Aber für mich ist dann auch schon noch irgendwie die Frage, seid ihr auch an den Führungsebenen dran? Weil ich glaube, da ist es ja dann besonders wichtig. Die sind ja dann auch mitentscheidend, um das Ganze dann, jetzt mal in die Praxis zu tragen.
Also die Vorgesetzten sind, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, die Vorgesetzten sind eng eingebunden in dieses jeweilige Programm, weil die müssen dann in der Umsetzung eng mit begleiten. Und das andere, was wir auch noch machen, ist, die Unternehmen dabei zu beraten, wo in eurer Organisation sind Prozesse und Kulturen, die entweder das Thema und gucken wir auf 50+ fördern oder eben behindern. Weil nur dann geht am Ende, wenn das auch möglich ist, hat man den gesamten Effekt.
Also ihr seid schon wirklich sehr eng auch da an dem Thema dran, das schon massiv die Unternehmenskultur auch mitgestaltet und zum Teil auch verändert.
Weil jedes Verhalten des 50+ Mitarbeiters hat natürlich automatisch eine kulturelle Komponente. Und wenn ich mir das ganz, mit ganz vielen Leuten vorstelle, die dann in der Regel auch in den Unternehmen eine Community bilden, reden die darüber, freuen sich über gemeinsame Verbesserungen, die sie erreicht haben, finden Best Practices in den Unternehmen. Und das führt natürlich zu einem neuen Miteinander. Und das nennt man dann Kulturveränderung, ganz praktisch gesagt. Und zu deiner anderen Frage noch, was gibt es denn so für Beispiele? Also wir hatten neulich eine Situation in einem Unternehmen, was eben einen erheblichen Transformationsprozess durchlaufen muss. Und aufgrund des hohen Durchschnittsalters, die lagen bei 48, das viel, haben die erkannt, dass die gesamte Transformation nur dann erfolgreich wird, wenn man die Gruppe 50+ tatsächlich für das Thema gewinnt und tatsächlich mitnimmt. Nun war es im Vorfeld aber so, dass sie schon natürlich tätig waren und hatten aber mehr, sagen wir mal, Veränderung verordnet. Hey, das müsst ihr machen und so geht's. Das Problem ist aber bei 50+ Leuten, ist, dass man verstehen muss, wie denkt derjenige, der in dem Alter ist. Den muss ich neudeutsch gesagt anders abholen. Ich muss verstehen, dass vielleicht eine Neuerung eine Bedrohung darstellt. Und wenn für mich also Beispiel, wie du gerade sagtest, da wird was Neues, eine neue Software eingeführt, das ist für mich eine Bedrohung, weil ich tue mich damit schwer, das zu lernen. Oder jetzt wird das digitalisiert und meine schöne alte Welt ist morgen weg. Das ist eine Bedrohung. Jetzt ist das aber nach wie vor erforderlich, dass man digitalisiert, ein neues Programm einführt. Ganz normal, es wird immer und muss auch so bleiben. Die Frage ist nur, wie führe ich das Thema ein? Und das geht nicht über Verordnung, sondern abholen, reflektieren und Erfahrung nutzend. Und das ist der Trick. Und das war auch hier in diesem Programm so, dass man die Masse der Leute hinter diese Idee gebracht hat, die dann gesagt haben, nach dem Reflexionsprozess durch das Wise Force Programm habe ich verstanden, wo meine eigene Rolle und mein eigener Wertbeitrag in diesem Veränderungsprozess liegt. Und das führt zu neuem Stolz, neuem Engagement und sofort höherer Produktivität. Und das kostet eben nichts mehr, weil das ist nur ein Mindset-Change. Das ist das Spannende an dem Thema.
Bedeutet praktisch, und das stimmt schon, wenn man so ein bisschen mal in sich selbst reinguckt oder eigene Erfahrungen reflektiert, dann hat man ja oder haben ja fast alle von uns schon diese digitalen Veränderungsprozesse in irgendeiner Form erlebt. Eine neue Software wurde eingeführt, Prozesse wurden digitalisiert, zum Teil mit wirklich massiven Auswirkungen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn du das, was du gerade beschreibst, haben wir vielleicht auch nicht immer richtig gemacht. Und es ist tatsächlich, dass man die Heterogenität in seinen Teams, insbesondere die Altersheterogenität, glaube ich, durchaus noch stärker beachten und respektieren muss und auch dann nutzen muss vielleicht. Also so wie du sagst, also nicht irgendwie als Problem sehen, sondern da sind so viele Alte drin, die verstehen das alles gar nicht, sondern im Gegenteil, ich glaube, die verstehen das sehr wohl. Aber so wie du es halt richtig sagst, muss dann jeder aus meinem Team alles bis in die Tiefe von dieser Software verstehen und diese neuen Umgangsformen können, oder habe ich vielleicht auch Leute, die vielleicht die Metaperspektive einnehmen, die den gesamten Prozess steuern, die ihre ganzen Erfahrungen mit einbringen, dass man eben diese Prozesse dann auch richtig aufsetzt und neu aufsetzt und verbessern kann. Und ich glaube, dann wird echt ein Schuh draus. Ich glaube, da liegt echt schon noch ganz viel Potenzial, ja.
Das erinnert mich an eine Geschichte bei einem Kunden. Da sagte mir eine Einkäuferin aus einem technischen Einkaufsbereich, zweite Führungsebene, seit gut 20 Jahren dabei. Das Unternehmen hat 5.000, 6.000 Leute, also ein guter MDAX-Unternehmen war es. Und die sagte, nachdem sie das durch das Programm gelaufen ist: Ich kenne hier Weg und Steg im Einkauf. Und ich habe durch das Programm verstanden, dass ich nicht nur eine recht geeignet bin, meine Erfahrung in die darüberliegende Digitalisierung einzubringen, sondern ich habe sogar die Verantwortung dem Unternehmen gegenüber. Und das zeigt so ein bisschen diese sich fast schon bedingenden Komponenten. Das eine ist das Erfahrungswissen und das andere ist die Überzeugung, ich muss es zum Wohle des Unternehmens nutzen. Und selbst wenn ich eben nichts von Digitalisierung verstehe, verstehe ich aber sehr genau, wie der Gesamt, in dem Fall Beschaffungsprozess, funktioniert. Und sie sagte, Mensch, meine Aufgabe kann es doch jetzt hier nur sein, mit den Jüngeren, die das von der Digitalisierungsfachseite treiben, dazu zu arbeiten. Denn die Erfahrung, die ich habe, haben die natürlich nicht. Und deswegen, kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück, ist dieses kunstvolle Miteinander von Älteren und Jüngeren das Optimum. Das ist überhaupt keine Frage.
Genau. Und jetzt muss man vielleicht auch noch verstehen, in dem Prozess, den du gerade beschreibst und jetzt aus deinem Beispiel, sind ja die beiden Komponenten aber mindestens gleich viel wert. Also es ist nicht so, dass jetzt eben der Beitrag der Jüngeren, die jetzt einfach die Software vielleicht besser bedienen können, wichtiger ist als das, was die Älteren mit beisteuern, weil das eine, glaube ich, ohne das andere nicht funktioniert. Und das muss man eben auch verstehen. Und ich glaube, in dem Kontext, den wir gerade gespannt haben, wenn man jetzt sich nochmal so ein paar Wellen irgendwie durch den Geist gehen lässt, in Richtung Frühverrentung, ich meine, das habe ich eben auch schon sehr oft beobachtet, auch in meiner Dissertation habe ich das mehrfach untersuchen können, dass ja das ganz oft passiert ist, also nach Wirtschaftskrisen oder in Krisenphasen hat man ganz oft dann die Altersteilzeitmodelle stark ausgedehnt, um stark oder die Leute aus dem Unternehmen rauszukriegen, damit quasi Personal abzubauen, sozialverträglich in Anführungszeichen. Aber mit Blick auf die letzte halbe Stunde, die wir, glaube ich, jetzt hier fast diskutiert haben, ist ja dieser Braindrain, der damit entsteht, oder auch wirklich dieses Phänomen äußerst gefährlich. Und ich beobachte am aktuellen Rand leider wieder dieselben Tendenzen.
Also ich denke, dieses Frühverrentungsthema muss man in dem gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext sehen. In den 70er Jahren war das politisch gewollt und auch erforderlich, weil es gab durch dieses Babyboomer-Phänomen so viele Junge, da musste man sicherstellen, dass die in ihrer Karriere gefördert werden und auch in ihrer beruflichen Entwicklung und dem Impact, den sie erzielen. Das war, was damals richtig war, ist jetzt dadurch, dass diese Bevölkerungspyramide kippt, Stichwort, wie war das, Dönerspieß, muss jetzt angepasst werden. Das ist der einzige Grund, warum das so ist. Nur das Problem in den Unternehmen ist, dass die an der Ecke an völlig falschen Mustern noch hängen bleiben, vielleicht weil es auch so schön bequem ist.
Ja, das stimmt, aber dann ist es doch eigentlich fatal, wenn ich eine Diskussion führe und sage, ich kriege keine Fachkräfte mehr, wir haben Fachkräftemangel, und auf der anderen Seite bin ich aber froh, wenn ich die Älteren aus meinem Unternehmen irgendwie relativ früh rauskriege. Also das ist ja fast schon irgendwie schizophren.
Und das bringt mich noch zu einer, absolut, das ist völlig irre, und das bringt mich noch zu einer weiteren Thematik, die immer wichtiger wird, ist das Employer Branding Thema. Wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass die Arbeitgebermarke durch richtiges Management der Generation, und zwar allen Generationen, Eltern wie Jüngeren, massiv aufgeladen wird, die Arbeitgebermarke. Oder eben nicht. Und wenn die Arbeitgebermarke schwach ist, weil dieses Thema nicht richtig gespielt wird, dann wird es wirklich ernst. Denn ohne Personal kann kein Unternehmen irgendwas machen. Das ja, ist nun mal so.
das stimmt. Ich meine, vielleicht hatten viele Unternehmen, wir sprechen ja oft hier von den großen, oft auch im Industriebereich, den Bonus, dass man immer noch überdurchschnittlich gut bezahlt hat. Wenn aber auch der Bonus vielleicht aufgrund von Kostendruck und anderem Druck langsam schwindet, weil man das vielleicht gar nicht mehr aufrechterhalten kann, jedenfalls in der Dimension, dann wird man da vielleicht auch umdenken müssen. Und umso mehr kann man dann dieses Thema Employer Branding gar nicht mehr außer Acht lassen, was ja da oft dann sonst getan wird.
Und die Frage ist ja, wo kommt der Veränderungsdruck her? Der Veränderungsdruck kann kommen vom Staat, der vielleicht sagt, ihr müsst hier länger arbeiten, meine Sozialkassen sind leer und ich möchte mal so weit gehen zu behaupten, in ein paar Jahren wird es die Diskussion geben, das sieht man jetzt schon. Und die andere Frage, der Druck kommt aus dem Markt, aus der Innovations- und Wachstumsthematik. Nämlich, habe da nicht genug junge Leute nach, die nachkommen. Der Druck auf Innovation und Wachstum bleibt hoch. Die Konsequenz kann nur welche sein, mich mit der Belegschaft selber genauer auseinanderzusetzen. Und wenn ich jetzt noch weiß, dass 25-30% meiner Belegschaft in dieser Altersgruppe sind, 50+ bis 65, ja, dann ist die Antwort liegt doch auf der Hand. Und jetzt muss man noch wissen, dass also das noch in den nächsten 30 Jahren wird das noch viel dramatischer. Das heißt also, die Gruppe, wir haben da eigene Berechnungen dazu gemacht, dass die Gruppe zwischen 50 und 65 mit der Weltbevölkerung entsprechend wächst, und zwar absolut und relativ zur Weltbevölkerung. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, das wird immer dramatischer, dass die Unternehmen überhaupt keine Chancen haben, sich dem zu entziehen, weil die Statistik sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt. Der relative Anteil 50 plus wird immer größer. Naja, und jetzt ist die Antwort auch wiederum leicht. Nämlich, ich beschäftige mich doch bei einem großen Problem, was ich habe, lieber heute schon damit, damit ich morgen einen Effekt habe, wenn ich dem schon nicht mich entziehen kann, als zu warten und zu warten und zu warten, bis ich dann ganz spät auf den Zug aufspringe, mit einem Riesenproblem für meine Wettbewerbsposition. Und ja, aus diesem Grund, aus dem Marktgedanken und dem Wettbewerbsgedanken heraus und dem Innovationsdruck, dem wir alle ausgesetzt sind, müsste es eigentlich auf der Hand liegen, sich heute mit diesem Thema viel dringender zu beschäftigen. Also das Thema Generation Management gehört auf die Agenda der Vorstände.
Und jetzt sind wir beim Thema Generation Management und da meinst du, hast ja auch gerade gesagt, alle Generationen im Unternehmen und ich denke, ja, vorhin hattest du ein ganz schönes Bild gezeichnet, dem Miteinander der jüngeren und der älteren Generation und ich hatte dir im Vorfeld gesagt, ich finde es unheimlich spannend, auch dieses ganze Thema Reverse Mentoring mal mit in den Blick zu nehmen und ja, auch mit dir heute mal ganz kurz zu besprechen, weil ich jetzt erst kürzlich mit jemand von Startup Teams, Corinna Tappe, die ist dort Geschäftsleitung in Bayern, einen Podcast aufgenommen habe und wir haben es praktisch mal aus der anderen Seite raus etwas reflektiert und sind eben schon auch zu dem Ergebnis gekommen, dass gerade Ältere durchaus enorm stark profitieren, weil der normale Mentoring-Ansatz wäre ja zu sagen, die Jungen gehen jetzt zu einem Älteren und holen sich da das Wissen ab und profitieren davon, lernen davon. Aber ein Reverse-Mentoring-Ansatz geht schon mal, also sagen wir mal im ersten Impuls von der anderen Seite. Aus meiner Sicht muss beides immer ein Circle sein, sodass beide Seiten, und es ist ja auch in der Regel so, wenn beide offen dafür sind, beide Seiten voneinander profitieren können. Jetzt einfach mal den Ball des Reverse Mentoring rüber zu dir. Zum einen Frage, ist das auch irgendwie teil- und mitgedacht in eurem Konzept? Und zum zweiten einfach mal dein Blickwinkel auf das Thema.
Also implizit ist es mitgedacht, und zwar in unserem dritten Teil, wo wir uns mit der Frage von Kultur und Prozess beschäftigen, also HR-Prozesse sozusagen. Und da würde das stattfinden. Ja, das tut es also implizit auf jeden Fall. Warum ist das noch nicht sehr verbreitet? Naja, weil das Narrativ in den Unternehmen ist wieder ein anderes. Der Jüngere erzählt dem Älteren. Entschuldigung, der Ältere erzählt dem Jüngeren und nicht umgekehrt. Ja. Und eine Kultur zu schaffen, die da eine gewisse Wertfreiheit lebt, muss unglaublich spannend sein und eigentlich, weil es so souverän ist und entwaffnend ist, auch sehr schnell zu Wettbewerbsvorteilen führen. Mhm. Ich bin ein großer Fan davon, allein, aber ich habe es wenig in der Breite wenig umgesetzt gesehen. Es gibt es punktuell vielleicht, aber dass das richtige Programme in Unternehmen sind, muss man suchen.
Mhm.
Aber Adidas macht das, glaube ich, zum Beispiel. Das habe ich neulich, wenn ich das richtig erinnere, gelesen. Es gibt auch noch ein paar andere. Aber das ist nicht die Masse. Ne?
Ja, also ich denke, es kann sicherlich auch vieles daran liegen, dass wenn diese Kultur, so wie du sie davor beschrieben hast, eben ja auch eine andere ist, dass man praktisch den Wertbeitrag der Älteren gar nicht mehr so im Blick hat, wie den Wertbeitrag eher der Jüngeren und dieses Narrativ noch das andere ist, dann tut man sich natürlich auch jetzt als älterer Beschäftigter oder Beschäftigte dann auch schwerer, auf den Jüngeren zuzugehen, weil man ja immer dann das Gefühl haben muss oder selbst vielleicht das Gefühl mit sich hat, boah, ich kann das alles hier überhaupt nicht mehr und ich bin hier auch gar nicht mehr so wirklich gefragt. Und dann tue ich mir natürlich schwer, wo ich doch jetzt die letzten 20, 30 Jahre hier so viel geleistet habe, in Anführungszeichen die Hose runterzulassen und zu zeigen, dass ich hier Schwächen habe. Aber ich glaube, genau wie du sagst, wenn man eine andere Kultur schafft, dann ist das ja auch überhaupt kein Thema.
Also bei WiseForce treten wir an, um das Narrativ in den Unternehmen zu verändern. Dahinter steckt noch eine ganz andere Überzeugung und wir bringen die manchmal so auf den Punkt, the power of 50 plus. Und the power of 50 plus bringt es wahrscheinlich noch ganz anders auf den Punkt. Wir, die wir in dem Alter sind, haben in der Kombination aus Erfahrung und, wie soll ich sagen, Vitalität wahrscheinlich eine unglaubliche Chance für Unternehmen. Das braucht die richtige Kultur und die richtige Führung. Das braucht insbesondere die Neudeutsch Psychological Safety, die Unternehmen den Leuten eben vermitteln. Sprich, du zählst, sei sicher, du hast einen sicheren Arbeitsplatz. Ich brauche dich, ich schätze dich, ich brauche deinen Input. So, und in dieser Kombination glauben wir fest, dass da Reserve, und zwar strategische Reservepotenziale sind, die so in dieser Dramatik selten gesehen werden. Das ist ein nice to have vielleicht, ein must have im Sinne von, ja, das politisch gehört sich das so. Aber dass man sich das wirklich zu Herzen nimmt und sagt, das ist eigentlich ein wirkliches unternehmerisches Anliegen, dass wir uns da stärker engagieren, bleibt eine Riesenchance für sehr viele Unternehmen.
Zumal wir ja hier auch, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, über eine Altersgruppe sprechen, 50 plus, die ja wahrscheinlich heute wesentlich fitter und du hast es gerade gesagt, auch vitaler ist, als das vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war oder vor 30 Jahren, wenn du heute über die Generation 50 plus sprichst. Also das sind ja Leute dabei, ich sag's mal nur so ganz plakativ, da spiele ich mit welchen Leuten in Fußballmannschaften zusammen und die sind deutlich besser und fitter als ich, weil einfach diese Unterschiede schon ziemlich, die sind gar nicht so krass, wie man vielleicht denkt. Und wir sprechen auch natürlich ganz viel über diesen White-Collar natürlich Bereich, wo auch das dann vielleicht, also das ist dann ja auch nochmal ein ganz anderer Sektor. Klar, wenn jemand jetzt handwerklich hier 30, 40 Jahre gearbeitet hat, dann ist der körperlich schon verschlissen. Ich glaube, dass das in dem Bereich, über den wir hier sprechen, nicht mental nicht weniger anstrengend ist und auch mentale Arbeit ist anstrengend und laugt aus, aber ich glaube doch durchaus nochmal ein anderer Kontext als dieser schwere körperliche Bereich.
Und um da noch einen drauf zu tun, unser ganzes Renteneintrittsalter ist berechnet auf ganz anderen Annahmen. Nämlich die Annahme war, ich habe noch aufgrund meines gesundheitlichen Verlaufes nach Renteneintritt etwa 10 oder 15 Jahre zu leben. So sind die ganzen Rentensysteme ausgelegt und auch diese Philosophie in den Unternehmen.
Ja.
Wenn man jetzt individuelle Schicksalsschläge für unser Gespräch mal ausklammert, nicht jeder ist natürlich gleich gesund und solche Dinge gibt es und so, aber in der Masse ist es anders. Also spricht doch überhaupt nichts dagegen, Mitarbeiter bis zum letzten Tag noch auszubilden, zu fördern, zu fordern und ihnen und die bestmöglich einzusetzen. Den Jungen, den Unerfahrenen setzt sie doch auch bestmöglich ein in seiner Rolle und im Erfahrungsschatz bestmöglich. Aber ich darf nicht aufhören, Leute, die eben, ich sage es immer wieder, 25% in der Gesamtbelegschaft ausmachen, als austrainiert und ja, du bist halt da zu betrachten. Das ist doch teuer und schlichtweg selten dämlich.
Absolut. Also das kann man gar nicht besser auf den Punkt bringen am Ende. Christian, also ich immer wenn ich so selbst drüber nachdenke, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mal irgendwie aufhören zu arbeiten, weil ich so viel Spaß halt auch habe an dem, was ich mache. Und irgendwie denke ich mir ja, also habe ich schon wirklich öfter gemacht, so gedacht, was machst du mit 70? Also mit 70 kann ich mir nicht vorstellen, aufhören zu arbeiten. Aber dann kommt man natürlich zu dem Punkt, vielleicht in einer anderen Rolle. Ja, also dass man dann wirklich sagt, ja, vielleicht kann ich dann den einen oder anderen unterstützen, ein paar Erfahrungswerte mitgeben. Und genau darauf hätte ich auch Bock, ja.
Und die Selbstbestimmung an dieser Stelle spielt doch auch eine Rolle. Also wir vertreten nicht die Auffassung, jeder muss und volles Rohr und so weiter. Nein, wenn das mein Ding ist, dann lasse ich es auch. Das muss ja auch richtig bleiben, diese Selbstbestimmung und die sozusagen diese einseitige Verherrlichung von der angestellten Arbeitswelt. Das ist überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist, wenn ich etwas tue und wenn ich in Unternehmen arbeite, sollte ich doch in der Lage sein, bestmöglich meine Erfahrung einzubringen, weil eben auch die Unternehmenskultur mir das ermöglicht oder entsprechende Führungsstrukturen das sogar fordern und schätzen. Darum geht es.
Ja.
Und dann bin ich, weil ich selbstbestimmt bin und erfahren, ein ziemlich produktiver Mensch. Und ich bin am Ende auch in der Regel sehr zufrieden mit mir selber. So, und das führt zu zunehmender Gesundheit und dem berühmten Wellbeing.
Also ich denke mir oft, deshalb gibt es vielleicht auch im Fußball oftmals so wirklich gute, richtig gute, erfolgreiche ältere Trainer auch. Ich meine, man sieht natürlich auf der einen Seite immer die ganz Jungen, ich sag mal die Nagelsmänner und andere und Tuchels und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es unheimlich gute ältere Trainer, die super gut sind, die wahrscheinlich genau dieses Management verstehen und diese Rollenteilung, die haben sich wahrscheinlich in ihrem Staff auch super gute Junge zur Seite gezogen, die relativ gleichwertig auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und dann hast du das Beste aus beiden Welten. Sowas kann nämlich auch, glaube ich, unheimlich gut funktionieren. Also deshalb, ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Sport. Aber Christian, du, vielen Dank. Ich glaube, das waren ganz viele spannende Impulse zu einem Thema, wo ich hoffe und glaube, dass, wenn das jemand jetzt wirklich alles intensiv mitverfolgt hat, was wir besprochen haben, dass da durchaus großes Interesse da ist, das Thema anzugehen, aufzugreifen, Veränderungen herbeizuführen. Und euch findet man im Internet unter wiseforce.
Uns findet man unter wiseforceadvisors.com auf der Website.
Dann kann man sich da, glaube ich, bei euch schon mal auf der Website nämlich einen sehr guten Überblick verschaffen, was ihr macht, wie ihr seid, sind auch alle Kontaktdaten da. Wir werden das auch alles gerne hier nochmal in den Shownotes im Podcast verlinken. Und du bist auch, glaube ich, freust dich über Kontaktaufnahmen und den Austausch mit Interessierten zu dem Thema.
Sehr gerne. Ich freue mich und dir, Lukas, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Hey, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können aus dem Podcast. Für mich war es total spannend, wieder mal das Thema Fachkräfte eben von der anderen Seite zu sehen und zu betrachten und zu beleuchten. Angesichts demografischer Entwicklungen und Trends ist es natürlich vorgezeichnet, dass man mit der Alterskohorte 50 plus viel stärker arbeiten muss, aber auch darf im Unternehmen. Und wenn das schon so ist, ist es natürlich enorm hilfreich, wenn man das gleich eben positiv sieht und auch die Potenziale, die Innovationspotenziale sieht. Und ich freue mich, wenn ihr auch wie ich einiges mitgenommen habt, und schaut euch mal auf die Internetseite von Wiseforce Advisors, connectet euch mit Christian, und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bis bald.